Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gers im Studio und damit willkommen zu 30 Minuten kompakter Information zu dem, was heute wichtig war. Da ist zunächst der Krieg in der Ukraine und auch in Russland. Denn am Freitag hat ja bekanntlich die ukrainische Armee einen Entlastungsangriff in der Region Kursk gestartet. Und auch wenn die russische Armee offenbar jetzt dagegen hält, Ex-Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse ist verhalten optimistisch.
Der Gegenangriff der Russen kann scheitern, wird wahrscheinlich auch scheitern, sodass sie jetzt doppelten Erfolg haben können, im günstigsten Fall die Ukraine. Entlastung im Donbass, Verluste der Russen auf eigenem Territorium und Vertreibung kommt dazu. Das heißt, der Krieg ist nach Russland gekommen und das kann zu Verhandlungserfolgen führen. Und die Verwirrung in Russland ist größer als die Gefahr für die Ukraine, zumindest zurzeit.
Ja, passend zu diesem Krieg der Blick nach Berlin. Denn nachdem Russland mit dem Krieg gegen die Ukraine sein wahres Gesicht seit 2 Jahren unverhohlen zeigt, hat heute das SPD-Präsidium Klarheit in einer wichtigen Frage geschaffen. Die Partei steht jetzt hinter der geplanten Stationierung von neuen US-Raketen und Marschflugkörpern in Deutschland, die Russland auf Abstand halten sollen. Innenministerin Faeser will die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz über den Winter hinaus verlängern, auch dazu mehr. Ebenso wie zu einem misslungenen Versuch von Tesla-Chef Elon Musk, sich als Journalist zu betätigen. Misslungen deshalb, weil Musk in seinem vielbeachteten Gespräch mit Donald Trump gestern Abend sich selbst zum Stichwortgeber degradierte. Kritische Distanz, Fehlanzeige. Wir schauen auch auf die Waldbrandlage rund um Athen und auf das grüne Gewölbe in Dresden. Dort werden ab morgen die von Mitgliedern des Berliner Remo-Clans erst gestohlenen und dann wieder zurückgegebenen Juwelen wieder ausgestellt. Aber die Sammlung, sie bleibt unvollständig. Und wir schauen nach Bremen. Dort trauert nicht nur Werder Bremen um seinen früheren Manager Willy Lemke, denn nicht nur Werder trauert, Lemke war mehr als ein Fußballmanager. Zunächst aber zum Entlastungsangriff der Ukraine auf Russland in der Region Kursk. Da meldet jetzt die russische Armee, sie habe den Vormarsch gestoppt. Aus Moskau Frank Eichmann.
Russlands Militär operiert im Gebiet Kursk äußerst erfolgreich, so meldet es das Verteidigungsministerium in Moskau und nennt hohe Verluste des Gegners. Der habe über 2000 Soldaten, 35 Panzer und über 200 weitere gepanzerte Fahrzeuge verloren, dazu Raketen und Flugabwehrsysteme. Vorstöße würden abgewehrt, weitere ukrainische Einheiten vernichtet, heißt es wörtlich. Zudem seien Reserven der ukrainischen Streitkräfte jenseits der Grenze angegriffen worden. Da das Gebiet Kursk zur Antiterrorzone mit weitreichenden Vollmachten der Sicherheitskräfte erklärt wurde, lassen sich die Angaben nicht unabhängig bestätigen. Die sehr hohe Zahl an Flüchtlingen aus der Grenzregion sowie die gemeldeten Ortschaften, in denen aktiv gekämpft wird, deuten jedoch darauf hin, dass ukrainische Einheiten weiterhin mehrere hundert Quadratkilometer russischen Gebiets kontrollieren. Der Vorstoß ukrainischer Soldaten auf russisches Gebiet begann heute vor einer Woche. Es war der erste dieser Art im bereits fast 2,5 Jahre andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Frank Eichmann über die russische Sicht auf den Vorstoß der Ukraine auf russisches Territorium. In Kiew wiederum betont man derweil den taktischen Charakter dieses Überraschungsangriffs. Rebecca Barth.
Die Ukraine habe kein Interesse daran, russisches Gebiet einzunehmen, sagte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums am Dienstag über die ukrainische Militäroperation in der Region Kursk. Vielmehr ginge es bei der Offensive darum, die ukrainische Region Sumy vor Angriffen zu schützen. Ukrainischen Angaben zufolge sei die Region seit Beginn des Sommers mehr als 2000 Mal von Russland aus angegriffen worden. Tausende Zivilisten sind von den Behörden aufgefordert worden, die Grenzregion zu verlassen. Darüber hinaus helfe der Angriff auf die Region Kursk, die militärische Lage im Donbass zu verbessern. Russland werde daran gehindert, weitere Einheiten in den Osten der Ukraine zu verlegen, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums. Die ukrainische Armee hatte vor einer Woche einen Angriff mit Bodentruppen auf russisches Staatsgebiet begonnen. Mittlerweile kontrolliere man etwa 1000 Quadratkilometer in Russland, gab der ukrainische Oberkommandeur an. Präsident Zelensky sagte, dabei handele es sich vor allem um jene Gebiete, von denen aus Russland die Ukraine angreife. Die Angaben sind unabhängig nur schwer zu überprüfen.
Rebecca Barth berichtete aus Kiew. Und deutlich wird an diesen beiden Kurzberichten, an der aggressiven Grundhaltung Russlands, wie sie mit dem Krieg in der Ukraine zum Ausdruck kommt, hat sich bislang nichts geändert. Das gilt es im Kopf zu haben bei der geplanten Stationierung von US-Raketen und Marschflugkörpern in Deutschland, die vor gut 4 Wochen am Rande des NATO-Gipfels in einer dürren Erklärung angekündigt worden war. 3 Sätze waren es, mehr nicht. Vor allem in der SPD begann es daraufhin zu rumoren gegen den eigenen Kanzler, der diese Stationierung mit den Amerikanern vereinbart hatte. Nun aber scheint die Sache geklärt. Die Partei steht in der Raketenfrage hinter dem Kanzler. Zumindest fürs Erste. Aus Berlin Steffen Wurzel.
Wir organisieren Sicherheit für Deutschland und Europa, so ist der Präsidiumsbeschluss der SPD überschrieben. Darin spricht sich die Führung der Sozialdemokraten ausdrücklich dafür aus, US-amerikanische Mittelstreckenraketen neu in Deutschland zu stationieren. Damit sei nun Klarheit geschaffen, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmidt.
Wir sagen einerseits, wir sind klar für die Schließung dieser Fähigkeitslücke und damit für die Stationierung, weil wir eben Sicherheit auch vor Russland gewährleisten müssen. Andererseits betont die SPD nochmal den Wunsch nach Rüstungskontrolle in Europa. Das ist in diesen Zeiten unverändert aktuell.
Vor allem im linken Flügel der SPD hatte es Kritik gegeben am Plan der Bundesregierung, nicht nukleare amerikanische Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper auf deutschem Boden zu stationieren. So warnten SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und der linke Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner vor dem Risiko einer militärischen Eskalation. Doch auch darüber hinaus ärgerten sich in der Kanzlerpartei SPD viele darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Nachrüstung mit US-Raketen am Rande des NATO-Gipfels in Washington einfach verkündet hatte, ohne Debatte in der Partei oder gar Einbindung des Parlaments. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt räumt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio ein, dass der Präsidiumsbeschluss von gestern Abend wohl keinen Schlusspunkt setzen werde unter die Diskussion um die Waffenstationierung.
Es wird sicher weiter Debatten geben, das wäre auch nicht überraschend, denn die deutsche Gesellschaft und auch eine Volkspartei wie die SPD muss solche Debatten führen. Aber politisch ist klar, dass die SPD den Kurs des Kanzlers unterstützt und das begrüße ich sehr.
Ob der SPD-Präsidiumsbeschluss der Partei bei den laufenden Landtagswahlkämpfen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg helfen wird, ist fraglich. Studien zeigen, dass viele Menschen in Ostdeutschland, in Russland viel weniger eine Bedrohung sehen als im Rest der Republik. Davon will vor allem das Bündnis Sarah Wagenknecht profitieren. Dass das BSW voll darauf setzt, der SPD bisherige Wählerinnen und Wähler abzujagen, das machte die Parteigründerin heute früh im Deutschlandfunk nochmal deutlich.
Die SPD ist ja verdientermaßen im Osten kaum noch eine relevante Kraft. Und ich glaube, nach diesem Beschluss werden sich noch mehr Ostdeutsche überlegen, ob sie der SPD noch ihre Stimme geben können.
In der Sache argumentiert die BSW-Chefin Sarah Wagenknecht, dass es gar keine Fähigkeitslücke bei den entsprechenden Waffen gebe. Sie verweist darauf, dass es ja auf Schiffen stationierte Raketen gebe und auf die nukleare Teilhabe Deutschlands. Weitere landgestützte Raketen schürten den Konflikt mit Russland. Dass die nicht atomar ausgerüsteten Raketen nur auf bestehenden US-Stützpunkten, also in Süd- und Westdeutschland, stationiert werden sollen, das ist für Wagenknecht kein Argument.
Auch wenn sie nur im Westen Deutschlands stationiert werden, ist natürlich ganz Deutschland damit in Gefahr, weil wenn wir im Krieg sind, dann findet der ja nicht nur in Westdeutschland statt.
In dem Beschluss des SPD-Präsidiums zum Thema heißt es, die geplante Stationierung der US-Raketen sei keine konfrontative Aufrüstung, sondern eine Stärkung der Verteidigung Deutschlands und der Bündnisfähigkeit von NATO und EU mit Waffen, über die Russland schon seit Jahren verfüge. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt.
Wir haben in der Vergangenheit zu wenig Rücksicht genommen auf die neue Bedrohung durch Russland und sollten nicht hier in den gleichen Fehler verfallen wie in der Vergangenheit.
Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt im Beitrag von Steffen Wurzel. Die SPD sagt also Frieden schaffen mit Waffen und stützt als Partei den Kurs von Olaf Scholz bei der Stationierung von 9 US-Raketen ab 2026. Unter anhaltendem Druck, Ergebnisse zu liefern, steht aber auch Innenministerin Nancy Faeser vor allem in der Frage, die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland merklich zu senken. Um hier die Zahl der Zuwanderer zu reduzieren, will Faeser offensichtlich offenkundig die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz verlängern, und zwar über den Winter hinaus. Gudula Geuter.
Auch nach Kritik aus der eigenen Koalition hält Bundesinnenministerin Nancy Faeser an Grenzkontrollen fest. Und zwar an den Grenzen, an denen sie auch schon vor der Fußball-EM stattgefunden haben. Konkret zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Ganz aktuell stehen hier Entscheidungen nicht an. Die derzeitigen Anordnungen laufen bis Mitte November im Fall Österreichs, sonst bis Mitte Dezember. Für eine Verlängerung ist eine Notifizierung bei der EU-Kommission in Brüssel nötig, also eine Benachrichtigung, die steht noch nicht an. Aber bei einem Besuch der Bundespolizei im sächsischen Görlitz bekräftigte Faeser ihre Haltung wörtlich: Für mich bleiben die Grenzkontrollen so lange wie nötig. Das heißt nach ihrer Interpretation so lange, bis die irreguläre Migration wirksam zurückgegangen sei. Sie verwies dabei auf die geplanten neuen Regeln des EU-Asylsystems an den Außengrenzen. Die Kontrollen wirkten, betonte sie. Gestern hatten genau dem Politiker der Grünen widersprochen. In einem offenen Brief an die EU-Kommission schrieben die Politiker aus EU, Bund und Land mit Verweis auf ein Gutachten, Erfolgsmeldungen seien sehr fragwürdig und in vielen Fällen nicht statistisch belegt. Die teils jahrelangen Kontrollen, im Fall Österreichs wurden sie seit 2015 immer wieder verlängert, verstießen gegen den Schengener Grenzkodex. Möglicherweise sind Faesers Äußerungen eine Antwort darauf. In jedem Fall sollen die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, angeordnet in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, demnächst auslaufen.
Gudula Geuter berichtete, und damit wieder ins Ausland, in den Nahen Osten. Seit 13 Tagen wird dort auf einen Militärschlag des Irans bzw. der von ihm finanzierten Milizen Hisbollah im Libanon oder der Houthis im Jemen gewartet, um den gewaltsamen Tod von Hamas-Chef Haniyeh zu vergelten. Haniyeh war in Teheran gewaltsam ums Leben gekommen. Passiert ist in der Sache bis jetzt jedoch nichts. Gott sei Dank. Und dennoch passiert viel in und um Israel. Tim Aßmann.
Am Nachmittag war in Tel Aviv eine laute Explosion zu hören. Die israelische Armee teilte mit, eine Rakete aus dem Gazastreifen sei vor der Küste ins Meer gestürzt. Es hatte zuvor keinen Luftalarm in Tel Aviv gegeben. Die Hamas übernahm die Verantwortung für den Beschuss. Es war der erste Angriff dieser Art auf die Großstadt seit mehr als 2 Monaten. Die Kämpfe im Gazastreifen dauern an. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden gab es erneut Tote durch israelische Luftangriffe. Vor der für übermorgen geplanten nächsten Verhandlungsrunde über ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza steht Israels Premier Netanyahu unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, die Gespräche in der Vergangenheit durch neue Forderungen behindert zu haben. Netanyahus Büro trat diesem Eindruck nun in einer Erklärung entgegen. Die indirekten Gespräche unter Vermittlung von Ägypten, den USA und Katar sollen in Doha stattfinden. Israel hat seine Teilnahme zugesagt. Ob die Hamas eine Delegation entsenden wird, ist weiter unklar. Unterdessen hat der rechtsextreme israelische Minister für innere Sicherheit Ben-Gvir mit einer provokanten Aktion für Aufsehen gesorgt. Ben-Gvir besuchte den Jerusalemer Tempelberg, auf dem sich auch die Al-Aqsa-Moschee befindet. Juden ist zwar der Besuch des Hügelplateaus gestattet, das Gebet dort aber verboten. Ben-Gvir verlangte eine Aufhebung dieses Verbots und während seines Besuchs beteten Juden auf dem Tempelberg. Das Vorgehen des Ministers wurde unter anderem von Regierungschef Netanyahu und auch von Jordanien und Ägypten kritisiert.
Tim Aßmann fasste den Tag in und um Israel zusammen. 2 Männer, eine Meinung. So lässt sich ein Medienereignis gestern in den USA auf den Punkt bringen. Elon Musk befragt auf seinem Kurznachrichtendienst X Donald Trump und entlarvt sich selbst als unkritischer Stichwort- und Plattformgeber für Donald Trump, der ungeniert seine Halbwahrheiten und Wahlkampfplattitüden unters Volk bringen durfte und konnte. Ein Lehrstück dafür, was droht, wenn sich publizistische Macht, die Elon Musk mit seinem Nachrichtendienst X zweifellos hat, mit politischer Skrupellosigkeit verbindet. Nina Barth fasst das Duett der beiden zusammen.
Mit 40 Minuten Verspätung hat das Gespräch begonnen, wie Elon Musk auf X mitteilte, wegen eines massiven Cyberangriffs, was nicht bewiesen ist. Musk erklärte zu Beginn des Gesprächs, man sehe durch diesen Angriff, wie groß der Widerstand dagegen sei zu hören, was Präsident Trump zu sagen habe.
As this massive attack illustrates, there's a lot of opposition to people just hearing what President Trump has to say.
Und Trump hatte viel zu sagen. Per E-Mail hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat das Gespräch als Interview des Jahrhunderts ankündigen lassen. Und Trump erklärte in den mehr als 2 Stunden, die das Gespräch dauerte, erneut, er werde die Zahl illegaler Migranten reduzieren. Er werde dafür sorgen, dass es den Leuten finanziell besser gehe, dass Amerika sicherer sei. Trump warnte, wie so oft, vor einem dritten Weltkrieg.
We have numerous places that could end up in a World War III right now for no reason whatsoever.
I think you're right. I think people underrate the risk of World War III.
Und Musk stimmte zu. Ja, die Menschen unterschätzten die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Überhaupt verstanden sich die beiden bestens. Unwahrheiten von Trump ließ Musk unwidersprochen. Er fände es toll, über Dinge ausführlich sprechen zu können, sagte Trump und fragte, ob Musk sich vorstellen könne, Präsident Joe Biden oder die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris seien zu dem Interview in der Lage.
And by the way, you think Biden could do this interview? Do you think that Kamala could do this interview? They would take a pass on you.
No, they could not.
Trump und Musk, 2 Männer mit einem gemeinsamen Ziel, einen Wahlsieg der Demokraten verhindern. 2 Männer, die erkannt haben, dass sie dieses Ziel mit vereinten Kräften eher erreichen können. Der eine, Trump, will durch Musk seiner Kampagne neuen Schwung verleihen, hat mit dem Gespräch zeitweise mehr als 1,3 Millionen Leute gleichzeitig erreicht. Der andere, Musk, hat seine wirtschaftlichen Interessen im Blick, hofft als Chef von X, SpaceX und Tesla von einem Wahlsieg Trumps zu profitieren. Und er bot sich auch gleich als Berater in einer Trump-Regierung an. Er könne in einer Kommission mitarbeiten, die darauf schaue, dass das Geld der Steuerzahler sinnvoll ausgegeben werde, so Musk. Fände ich super, entgegnete Trump.
I'd be happy to help out on such a commission.
I'd love it.
If it were formed.
Und dabei waren die 2 lange Zeit keine Freunde. Im Gegenteil. 2022 erklärte Musk, Trump sei zu alt für eine 2. Amtszeit. Trump bezeichnete Musk als Schwachkopf. Im vergangenen November dann sagte Musk, der nach eigenen Angaben jahrzehntelang demokratisch gewählt hat, auf einer Veranstaltung der New York Times, er werde nicht wieder für Joe Biden stimmen.
I would not vote for Biden.
Damals noch kein klares Bekenntnis von Musk zu Trump. Das kam dann aber nach dem Attentat auf den Ex-Präsidenten im vergangenen Monat. Trump erklärte daraufhin, Elon Musk sei großartig.
He's great. Elon Musk.
Seit Musk Twitter, heute X, übernommen hat, lässt er die Verbreitung ultrarechter Verschwörungsideologie zu und nutzt X heute mehr denn je, um seine deutlich nach rechts gerückten persönlichen politischen Ansichten zu verbreiten. Laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Center for Digital Hate, Zentrum zur Eindämmung von digitalem Hass, hat Musk seit Januar auf X 50 falsche oder irreführende Botschaften zur bevorstehenden Wahl verbreitet. Falschbotschaften, von denen Trump profitieren könnte.
Nina Barth, über das gestrige Gespräch, etwas anderes war es ja nicht, zwischen dem Trump-Fan Elon Musk und Donald Trump selbst. Es geht nach Griechenland, von wo nach Tagen höchster Anspannung in und um Athen jetzt gute Nachrichten kommen. Die Waldbrände sind zwar noch nicht vollständig gelöscht, aber unter Kontrolle. Ob das an der Feuerwehr lag oder schlicht daran, dass dort, wo es brannte, kein brennbares Material inzwischen mehr vorhanden ist, dazu aus Athen Moritz Pompel.
Es gibt keine aktive Feuerfront mehr, sondern nur noch verstreute Brandherde, sagt Vassilis Kikilias, griechischer Minister für Klimakrise und Bevölkerungsschutz. Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Flammen bei Athen, denn es bedeutet, das Feuer ist beherrschbar geworden. Kikilias wird nicht müde zu betonen, dass es beim Ausbruch des Brandes am Sonntagnachmittag nur 5 Minuten gedauert hat, bis die Feuerwehr aus der Luft vor Ort war und nur 7 Minuten mit Fahrzeugen. Trotzdem konnte sich das Feuer in Windeseile Richtung Athen ausbreiten. Gestern war es dann in die Vororte am nördlichen Stadtrand eingedrungen, gerade mal noch 12 Kilometer vom Syntagma-Platz im Zentrum entfernt. Häuser und Fahrzeuge sind niedergebrannt. Aufgebrachte Anwohner sind teils auf Feuerwehrleute losgegangen, weil sie das Gefühl hatten, ihnen würde nicht geholfen. Die meisten hatten aber Verständnis dafür, dass die Einsatzkräfte Prioritäten setzen mussten. Und insgesamt ist bei der Brandbekämpfung eine große Solidarität zu spüren. So stellen Polizeibeamte und Feuerwehr unter anderem Wasserflaschen und Snacks an viele Straßenecken. Helfer und Anwohner können sich dort bedienen. Viele Nachbarn packen gegenseitig mit an, auch zusammen mit der Feuerwehr. Es war die Hölle, sagt dieser Anwohner, der fast sein Haus verloren hat. Wir haben gekämpft, bis das Feuer kam. Aber dann ist die Feuerwehr angerückt und sie haben das Feuer gestoppt. Es hat hier aufgehört, bevor unser Haus abgebrannt ist. In der Nacht dann die Meldung, dass die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau geborgen haben, in einem niedergebrannten Geschäftshaus. Dieser Mann kannte sie, sagt er mit Tränen in den Augen. Er hatte sein Haus direkt daneben, jetzt ist es verkohlt. Gestern gegen 15 Uhr ist das Feuer hier neben dem Geschäft ausgebrochen. Es hat sich auf unser Haus und auf das Geschäftshaus ausgebreitet. Es ist alles völlig zerstört. Insgesamt spricht Minister Kekilias aber von einem Erfolg der Evakuierungsmaßnahmen in mehr als 40 Ortschaften. Automatisiert gehen Warn-SMS an alle raus, die sich in einem gefährdeten Gebiet aufhalten, mit genauen Angaben, wohin sie sich bewegen sollen. Nur wenige Dutzend Menschen sind wegen Rauchvergiftungen in die Krankenhäuser gebracht worden. Immer noch sind mehr als 700 Einsatzkräfte aktiv, löschen am Boden und aus der Luft. Heute weht ein vergleichsweise schwacher Wind im Vergleich zu den letzten Tagen, als Böen bis 90 km/h die Brände immer wieder angefacht haben. So langsam wird auch das Ausmaß des Brandes deutlich. Auf mehr als 100 Quadratkilometern Fläche sind Wälder, Olivenhaine und Häuser mit Gärten abgebrannt. Die Stromversorgung ist mancherorts zusammengebrochen. Auch Hochspannungsleitungen sind betroffen. Die Regierung hat Hilfe für Betroffene in Aussicht gestellt, etwa in Form von Mietzuschüssen, wenn jemand nicht mehr in sein Haus zurück kann, oder von Steuererleichterungen. Und warum ist das Feuer ausgebrochen? Weiß Brandstiftung, wie so oft? Der Bürgermeister von Marathon, ebenfalls von den Bränden betroffen, sagt, wir wissen es noch nicht, aber die Ermittler bei der Feuerwehr werden es uns vielleicht erklären können. Fest steht aber auch, der Klimawandel wirkt begünstigend für Brände. Nach einem extrem trockenen Frühjahr und dem heißesten Juni und Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist die Vegetation völlig ausgedörrt. Deshalb ist für den Brand bei Athen auch noch lange keine Entwarnung gegeben. Ab morgen könnte der Wind wieder aufleben und nach wie vor gibt es viele Brandnester.
Moritz Pompel berichtete und wir wechseln in das Ressort Wirtschaft, wo absehbar ist, dass der ohnehin große Fachkräftemangel sich in den nächsten Jahren drastisch verschärfen wird. Denn über ein Drittel der Lehrstellen blieb hierzulande ebenfalls unbesetzt und das ist nichts anderes als Fachkräftemangel mit Ansage. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Es ist ein neuer Rekord. 35% aller Ausbildungsplätze in Deutschland konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden, sagt das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Zum Vergleich, 2010 waren es nur 15%. Die größten Probleme gibt es demnach bei den Jobs auf Baustellen und bei Dienstleistungen wie Friseuren. In sehr kleinen Firmen und Läden blieb sogar mehr als die Hälfte aller Azubi-Plätze unbesetzt. Viele Betriebe haben bei der Studie angegeben, dass sie einfach zu wenige geeignete Bewerbungen bekommen hätten und dass das zum Teil auch an unattraktiven Arbeitsbedingungen und einem schlechten Image ihrer Branche liegt. Vor allem in der Gastronomie. Dort aber konnten 2023 wieder mehr Ausbildungsplätze besetzt werden als zuvor. Um Ausbildungen insgesamt wieder attraktiver zu machen, zahlen viele Firmen ihren Azubis inzwischen Prämien, wenn sie Prüfungen bestehen, oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Bundesregierung hat außerdem beschlossen, Schulabgänger finanziell zu unterstützen, wenn sie für einen Ausbildungsplatz umziehen müssten. So sollen künftig Bewerberinnen und Bewerber und Betriebe besser zusammengebracht werden.
Jim Bob Nikschas berichtete. Die Bundesregierung will gegen die zunehmende Gewalt in Arztpraxen vorgehen. Dietrich Karl Meurer.
Der Bundesgesundheitsminister reagiert auf den Hilferuf der Ärzte. Beim Kurznachrichtendienst X schreibt Karl Lauterbach, Gewalt und Gewaltandrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte sowie gegen Pflegekräfte müssen stärker bestraft werden. Der Sozialdemokrat verweist auf die ohnehin schon angespannte Lage im Gesundheitsbereich. Es drohe ein ganz massiver Arztmangel. Praxen könnten nicht wieder besetzt werden. Lauterbach schreibt weiter, man arbeite bereits gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium an einem Gesetz zur Verschärfung von Strafen. Bislang bekannt war der Plan, unter anderem Rettungskräfte besser vor Anfeindungen und Gewalt zu schützen. Die niedergelassenen Ärzte hatten darauf hingewiesen, dass die Gewalt gegenüber Ärzten und Pflegekräften zunimmt. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte der Osnabrücker Zeitung, aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten sind ein wachsendes Problem in den Arztpraxen. Die Lage eskaliert immer öfter. Gassen sagt, offene Aggression und ein extrem forderndes Verhalten haben deutlich zugenommen. Eine bundesweite Statistik zu derartigen Fällen gibt es nicht.
Der 25. November 2019 ist ein markantes Datum, wenn es um die Frage geht, wie groß ist das Problem der Clan-Kriminalität hierzulande wirklich. Denn am 25. November vor 5 Jahren brachen Mitglieder des Berliner Remo-Clans in das Grüne Gewölbe in Dresden ein, in die Schatzkammer der sächsischen Könige. Und sie stahlen Diamanten und Diademe von eigentlich unschätzbarem Wert. Die Täter machten damit eines klar. In ihrem Clan hat man mit der deutschen Kultur nichts am Hut. Das hat sich vielen, nicht nur in Sachsen, eingebrannt. Heute nun wurde die damals gerissene Wunde zum Teil geschlossen, denn das Grüne Gewölbe präsentierte heute den Teil der Juwelen wieder, den die inzwischen verurteilten Diebe im Gegenzug für einen Straferlass zurückgaben. Aber ein wertvoller Teil fehlt noch immer. Aus Dresden, Alexandra Gerlach.
Sie waren die Ersten, die heute früh auf Einladung des sächsischen Ministerpräsidenten die zurückgekehrten Juwelen bestaunen durften. Kinder aus einer Dresdner Vorschule.
Was denkt ihr denn, was hier drin ist?
Diamanten.
Diamanten? Wollen wir mal reingucken?
Ja.
Heute ist ein schöner Tag für uns.
Die Erleichterung ist dem sächsischen Regierungschef an diesem Vormittag ins Gesicht geschrieben. Michael Kretschmer und die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann.
Für uns ist das jetzt ein ganz besonders schöner Moment. Wenn man von dem kunsthistorisch-kulturhistorischen Wert spricht, ist das Wichtigste jetzt zurück.
Auf den ersten Blick ist nichts mehr zu sehen von den Spuren der rohen Gewalt, mit der die Diebe die Vitrine zertrümmerten und den Schmuck aus den Halterungen rissen. Nur die vereinzelten Lücken auf dem hellgrauen Samt lassen ahnen, welche prunkvollen Stücke hier noch fehlen. Auch wirken die Preziosen unversehrt.
Sehen in der Vitrine funkelt es und glänzt es. Man sieht nichts, was auf den ersten Blick kaputt ist. Das ist uns sehr wichtig.
Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, ordnet ein, um welche Art von Schätzen es sich genau handelt.
Es sind 3 wichtige Ensembles, die hier versammelt sind. Sie stellen den Höhepunkt dieses einzigartigen, umfangreichsten barocken Schmuckensembles der Welt dar. Es handelt sich um die Schmuckstücke der Königinnen ganz links. Und von den Objekten ist zurückgekehrt diese wunderbar strahlende Sonne. Ein Schmuckstück für das Haar.
Noch dürfen die Stücke nicht restauriert werden. Sie gelten aktuell noch als Beweisstücke und wurden lediglich vorübergehend verlegt in das Museum. Mittel- und langfristig soll eine internationale Expertenkommission über die Restaurierung der kostbaren Schmuckstücke beraten, kündigt die Generaldirektorin Ackermann an. Einigkeit herrscht darüber, dass sich ein solcher Einbruch und Diebstahl im Dresdner Residenzschloss nicht wiederholen darf. Sicherheitsmaßnahmen wurden evaluiert, Personal getauscht, eine Sicherheitsabteilung eingerichtet. Der Freistaat habe entsprechend reagiert, sagt Ministerpräsident Kretschmer und zählt auf.
Knapp 10 Millionen Euro hat der Freistaat Sachsen in der Zwischenzeit investiert. Und es ist uns gelungen, durch ein beharrliches Arbeiten von Polizei und Justiz einen großen Teil der Kunstschätze zurückzugewinnen.
Normalerweise hätten Kunstdiebstähle eine Aufklärungsquote von lediglich 29%, sagt Marion Ackermann. Dennoch habe man die Hoffnung auf die Rückkehr der noch fehlenden Juwelen nicht aufgegeben, sagt die Generaldirektorin und erinnert an das Wunder von Gotha vor genau 5 Jahren. Damals kehrten wertvolle, zu DDR-Zeiten geraubte Gemälde nach 40 Jahren in das ehemalige Residenzschloss zurück.
Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf. Es wird weiterhin aktiv daran gearbeitet.
Ab morgen ist im historischen Grünen Gewölbe das komplettierte Juwelenzimmer wieder öffentlich zu sehen, mit verlängerten Öffnungszeiten.
Alexandra Gerlach berichtete und wir gehen nach Bremen, wo nicht nur bei Werder Bremen heute tief getrauert wird. Am Vormittag wurde bekannt, Ex-Manager Willy Lemke ist gestern gestorben. Er wurde 77 Jahre alt. Und jetzt trauert nicht nur Werder Bremen, denn Willy Lemke war mehr als nur Fußballmanager. Daran erinnert Steffen Hudemann.
Willy Lemke hatte 2 große Leidenschaften, Politik und Sport. Als UN-Sonderberater für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden konnte er beide verbinden. 8 Jahre von 2008 bis 2016 bereiste Lemke für die Vereinten Nationen mehr als 100 Länder und Krisenherde. Lemke glaubte an seine Mission auch in politisch schwierigen Zeiten.
wenn alle Menschen sagen würden, naja, die Welt ist so furchtbar, da brauchen wir uns überhaupt nicht anzustrengen, das zu verbessern. Nein, wir müssen ganz viel mehr Menschen erreichen.
Bekannt geworden war der gebürtige Holsteiner als Fußballmanager bei Werder Bremen. Er entwickelte den Verein gemeinsam mit Trainer Otto Rehhagel in den 80er und 90er Jahren zum großen Herausforderer des FC Bayern. Werder wurde mit Lemke als Manager zweimal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und gewann den Europapokal der Pokalsieger. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Werder zog es den Sozialdemokraten und ausgebildeten Lehrer in die Politik als Bildungs- und Innensenator in Bremen und schließlich als UN-Sonderberater nach New York. Aus Werder-Willi wurde Worldwide-Willi. Ein Mann, der immer überzeugt davon war, die Welt zum Besseren verändern zu können, mit Hilfe des Sports.
Steffen Hudemann erinnerte an den gestern verstorbenen Willi Lemke. Und das waren die Informationen am Abend. Theo Gerst dankt fürs Zuhören.